Nahverkehr ist ein Grundrecht, das der Bürger in Deutschland hat. Andere Länder machen uns das vor, die sind da viel cooler unterwegs als wir hier in Deutschland. Da kann man sich jetzt heute mal ehrlich in die Augen gucken und sagen, da sind wir noch ein bisschen weit von weg.
Alle, die in Bayern den Regionalverkehr nutzen, haben dieses Logo zumindest schon mal gesehen. Eine blaue Raute, dazu der Text »Wir fahren für das Bahnland Bayern«. Dieses Logo gehört der BEG, der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Was ist die BEG und was sind ihre Aufgaben? Darüber sprechen wir heute mit der Geschäftsführerin, Frau Bärbel-Fuchs. Hallo Frau Fuchs.
Hallo zusammen.
Frau Fuchs, wie wird man Geschäftsführerin der BEG?
Ja, ich glaube, als allererstes muss man ganz viel Begeisterung für die Bahn mitbringen. Und die ist mir eigentlich schon in die Wiege gelegt worden. Und ich glaube persönlich, dass man als Geschäftsführerin auch praktische Erfahrungen aus der Bahnbranche mitbringen sollte. Ich habe Eisenbahnwesen studiert und war über 30 Jahren in verschiedenen Positionen bei der Deutschen Bahn beschäftigt. Ich finde es sehr, sehr wertvoll, wenn man weiß, wie das ganze Bahnsystem funktioniert, weil es gibt da unterschiedliche Akteure, die da zusammenarbeiten und das muss man verstehen, auch wegen der Verantwortlichkeiten. Und mich hat dieses System immer schon fasziniert und begeistert und für mich ist es jetzt persönlich auch ein tolles Gefühl, aktiv an der Verkehrswende mitarbeiten zu können.
Auf unserer Bestandsstrecke fahren seit einiger Zeit blaue Züge von Go Ahead statt roter Züge von DB Regio. Wie kommt das und wann kann sich die Farbe auch wieder ändern, Frau Fuchs?
Ja, das haben Sie sehr gut beobachtet. Im Nahverkehr hier in Bayern können sich tatsächlich die Farben der Züge verändern. Und das liegt daran, dass in Deutschland der Nahverkehr im Wettbewerb vergeben wird. Das weiß kaum jemand, aber das ist seit mittlerweile 26, 27 Jahren schon so, also schon sehr, sehr lange. Und das ist eine unserer Kernaufgaben bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Wir schreiben Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr in Bayern aus. Wir vergeben sie dann an den Bieter, der den besten Preis und die beste Qualität anbietet. Und das sind meist zusammenhängende Netze, die wir ausschreiben. Wir machen in den Ausschreibungen Vorgaben, zum Beispiel zum Fahrplan, zu den Fahrzeugen, zur Qualität, was das Verkehrsunternehmen bringen soll. Also gibt es zum Beispiel Zugbegleiter im Zug? Wie viele gibt es dort? Wie häufig fahren die Züge? Das ist wichtig. Wir schauen auch auf Sauberkeit und machen da entsprechende Vorgaben. Auch Sitzplatzkapazitäten ist so ein Thema. Barrierefreiheit, Fahrgastinfo ja auch ganz wichtig. Und diese Ausschreibungen, die starten immer etwa 4 Jahre vor der Inbetriebnahme des Netzes. Also hat einen relativ langen Vorlauf. Es hat aber auch was damit zu tun, dass man ja auch Züge braucht. Und Züge müssen gebaut werden. Und dafür braucht man 4 Jahre, auch für das Recruiting der Mitarbeiter. Werkstätten müssen manchmal gebaut werden, also gerade das Beispiel Go Ahead war so ein Beispiel. Die mussten sich eine eigene neue Werkstatt bauen. Und das hat die auch die guten 4 Jahre beschäftigt. Und ja, Go Ahead hat sich damals im Wettbewerb durchgesetzt, gegen andere Verkehrsunternehmen den Zuschlag bekommen und wird jetzt bis 2034 auf der Strecke fahren. Ja, und dann kann sich die Farbe der Züge auch wieder verändern.
Das heißt, alle 12 Jahre. Gibt es solche Ausschreibungen?
Ist unterschiedlich. Also wir haben auch manchmal kürzere Verträge, die laufen nur 2, 3 Jahre. Das sind in der Regel Übergangsverträge, bis dann eine nächste größere Ausschreibung in Betrieb geht. Meistens sind so 10 bis 14 Jahre. Mhm.
Okay. Für viele Menschen ist Eisenbahn gleich Deutsche Bahn, aber so einfach ist es dann doch nicht. Können Sie uns kurz erklären, wie das System funktioniert und wer wofür zuständig ist?
Ja, also zunächst müssen wir mal unterscheiden, dass es auf der einen Seite Infrastrukturunternehmen in diesem System gibt und auf der anderen Seite die Züge fahren, also Eisenbahnverkehrsunternehmen. Für die Infrastruktur ist der Bund zuständig. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt so ein paar Nebeneisenbahnstrecken, die gehören nicht dem Bund, aber das ist in Deutschland relativ wenig. Und die Infrastruktur hat der Bund der Deutschen Bahn übertragen. Das ist historisch so und das bleibt auch so. Und die Deutsche Bahn, die kümmert sich um die Schienen, um die Bahnstationen, also Bahnhöfe. Die bedienen auch die Stellwerke, das heißt, das sind die Stellen, wo die Signale gestellt werden, dass die Züge auch wissen, wo sie hinfahren. Das macht Infrastruktur und auch die Finanzierung liegt da immer noch in der Hand des Bundes. Bei den Verkehrsunternehmen muss man jetzt nochmal unterscheiden. Da gibt es den Fernverkehr, da gibt es jetzt mittlerweile auch mehr als die Deutsche Bahn. Da gibt es zum Beispiel auch in Deutschland den Flixtrain oder die Westbahn. Und natürlich gibt es dann auch die Güterverkehrsunternehmen. Die sind schon seit vielen Jahren auch sehr stark von privaten Unternehmen dominiert, also nicht nur DB. Oft sieht man auch zum Beispiel die SBB, also ausländische Bahnen, die hier in Deutschland im Güterverkehr unterwegs sind. Und sowohl Fernverkehrszüge als auch Güterverkehrszüge, die müssen ihr Geld selbst verdienen. Und ein bisschen anders sieht es dann im Nahverkehr auf der Schiene aus, weil Nahverkehr ist ein Grundrecht, das der Bürger in Deutschland hat. Das nennt man Daseinsvorsorge, ist im Grundgesetz geregelt. Und das ist auch der Grund, warum es uns überhaupt gibt. Der Bund, der hat die Verantwortung für den Nahverkehr auf die Länder übertragen. Und Bayern hat daraufhin eine Bayerische Eisenbahngesellschaft gegründet, das sind wir. Und wir kümmern uns darum, dass diese Grundversorgung auf der Schiene für die Bürger in Bayern sichergestellt ist. Das passiert auch mit Bussen, da sind es dann die Landkreise und die Städte. Aber das ist dann so ein bisschen der Gegensatz zu dem, was der Fernverkehr oder der Güterverkehr macht. Wir müssen damit kein Geld verdienen. Unser Auftrag ist es, dass die Bürger halt eben von A nach B kommen, so wie sie das wollen. Und das Geld kommt vom Bund bzw. dann vom Freistaat zu uns.
Wer ist für die Bahnhöfe zuständig, an denen der Fern- und der Nahverkehr hält, wie zum Beispiel Augsburg, Ulm und Günzburg?
Die Stationen gehören auch zur Infrastruktur. Das heißt, auf der Strecke sind sie auch zu 100% im Eigentum des Bundes bzw. der Deutschen Bahn. Und die sind dann auch dafür verantwortlich.
Frau Fuchs, Sie haben es schon gesagt, die BG ist ein Unternehmen, das dem Freistaat Bayern gehört. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter. Welche Rolle spielt die Politik bei BG-Entscheidungen?
Ich habe es ja eben schon mal gesagt, die Länder haben diese Daseinsvorsorge. Bayern und damit die Staatsregierung legt im Rahmen von Koalitionsvertrag oder einer ÖPNV-Strategie fest, wie sie sich den Nahverkehr in Bayern vorstellen. Und da spielt natürlich die Schiene auch eine sehr zentrale Rolle. Und die Bayerische Eisenbahngesellschaft arbeitet im Auftrag des Freistaats an diesen Zielen, setzt diese Ziele für den Nahverkehr auf der Schiene um. Die Verkehrspolitik in Bayern hat auch das Ziel, die Mobilitätswende voranzutreiben. Also genau wie der Bund möchte man auch hier die Fahrgastzahlen im Nahverkehr verdoppeln. Und das prägt natürlich auch unsere Arbeit. Schiene ist, da sie ja durch ganz Bayern fährt, auch immer so das Hauptgerüst für den ganzen Nahverkehr in Bayern und muss deshalb auch leistungsfähig und nachhaltig sein. Und deshalb müssen auch hier die Leistungen wachsen. Wir wollen vor allem aber auch, dass der Verkehr attraktiver wird. Also dass dann wirklich die Leute auch gerne mit der Bahn fahren. Da kann man sich jetzt heute mal ehrlich in die Augen gucken und sagen, da sind wir noch ein bisschen weit von weg. Gibt es unterschiedliche Gründe. Ich bleibe jetzt mal bei denen, die wir beeinflussen. Das ist vor allem auch, was wollen wir denn an Qualität im Zug bieten? Und zur Qualität gehört auch ein enger Takt. Also für uns ist es wichtig, dass es mindestens einen Stundentakt auf der Schiene gibt, dass die Züge auch von morgens früh bis abends spät fahren. Früh heißt bei uns 5 Uhr bis abends 23 Uhr. Das ist also schon ein, finde ich, sehr wertvolles Qualitätsmerkmal. Die Züge sollen neu sein, klimatisiert sein. Die Kunden sollen auch einen sauberen Sitzplatz vorfinden. Und wenn sie Fragen haben, sollen sie auch im Zug eine Antwort kriegen, entweder über die Fahrgastinformationen an den Displays oder über einen Mitarbeiter, der im Zug Auskunft gibt. Und diese ganzen Planungen, die stimmen wir natürlich auch mit unserem Aufsichtsrat ab. Der Aufsichtsrat, der stimmt dann eigentlich immer dem zu, was wir ihm auch vorschlagen. Und somit ist der Minister Bernreiter da auch derjenige, der uns quasi am Ende nochmal abnickt, wenn es darum geht, machen wir das jetzt so oder machen wir es anders.
Jetzt haben Sie den Stundentakt schon angesprochen. Wir sprechen bei unserem Bahnprojekt oft vom Deutschlandtakt, also einem Fahrplan, bei dem Verbindungen aufeinander abgestimmt sind. Und bei uns in Bayern gibt es einen solchen Taktfahrplan ja bereits, den Bayerntakt. Sie schreiben auf Ihrer Website, dass an 70% der Bahnhalte ein durchgehender Stundentakt schon angeboten wird. Was ist mit den restlichen 30%?
Ja, also der Wert, der bezieht sich auf alle 1066 Stationen in Bayern, also die Bahnhöfe, und wie häufig die Züge dort im Stundentakt halten. Tatsächlich haben wir aktuell nur an 10% dieser Haltepunkte kein tägliches Grundangebot im Stundentakt. Also eigentlich haben wir schon 90%. An diesen halten zum Beispiel die Züge nur alle 2 Stunden oder das Zugangebot, das startet morgens erst nach 5 Uhr oder hört abends auch schon vor 23 Uhr auf. Das zieht quasi unsere 100%-Statistik so ein bisschen runter. Und bei weiteren etwa 20 Stationen fehlen tagsüber oder am Wochenende einzelne Zugleistungen. Und da sind wir halt auch so ehrlich und sagen, okay, da fehlt es dann auch noch am Stundentakt. Da sind wir aber dran und mit neuen Ausschreibungen versuchen wir in der Regel, da auch was zu verbessern. Manchmal liegt es aber auch einfach daran, dass die Infrastruktur, also die Gleise, die Bahnhöfe es nicht hergeben, dass da auch jeder Halt in jeder Stunde angefahren werden kann. Das gehört da zur Ehrlichkeit auch dazu.
Noch ein weiteres Thema. Deutschland ist föderal gegliedert, also aus verschiedenen Bundesländern aufgebaut. Und die Regionalzüge halten aber selten an der Landesgrenze, wie zum Beispiel zwischen Neu-Ulm und Ulm. Sprich, die Eisenbahngesellschaften der Länder müssen zusammenarbeiten. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit?
Also es ist völlig richtig, Züge fahren auch über Landesgrenzen und bei uns in Bayern sogar über Staatsgrenzen. Und in diesen Fällen bereiten wir mit den Aufgabenträgern jeweils auf der anderen Seite der Landesgrenze oder Staatsgrenze auch die Ausschreibungen vor, besprechen mit denen, wie soll der Zugverkehr dort aussehen, welche Anforderungen gibt es an die Züge und so weiter. Ja, und dann schreiben wir das gemeinsam aus. Bezuschlagen das auch gemeinsam und verantworten auch später diese Verkehrsverträge gemeinsam. Also es ist viel Austausch, viel Gespräch, aber es ist kein Problem.
In Bayern haben Allersberg und Kinding einen Nahverkehrshalt an einer Schnellfahrstrecke bekommen. Die technische Möglichkeit besteht beim Bahnprojekt Ulm-Augsburg auch. Sogar zweimal, und zwar immer da, wo Überholbahnhöfe liegen. Welche Rolle spielt die BEG dabei?
Ja, wir sind da einer von den Playern, die da eine Rolle spielen. Insgesamt ist es aber ein Blumenstrauß an Verantwortlichen, die da mitspielen müssen. Zunächst einmal die Gemeinde und die Landkreise. Warum die? Die müssen nämlich erstmal sagen, ja, wir wollen da überhaupt einen Bahnhof. Klingt auf den ersten Blick vielleicht auch logisch, dass jetzt jeder schreit, ja, ich will. Aber das bedeutet auf der anderen Seite auch, er muss Geld in die Hand nehmen. Weil da muss das Umfeld gestaltet werden, da muss ein Park-and-Ride-Platz hin, da müssen entsprechende Fahrradabstellplätze und Ähnliches geschaffen werden. Auch der Landkreis muss zum Beispiel sein Buskonzept komplett umstellen. Und das wissen die Landkreise schon, dass ihre Bürger nicht immer gerne das Gewohnte aufgeben. Und das spielt natürlich bei so einem Bahnhalt dann auch eine Rolle. Dann geht es aber auch weiter. Die DB spielt da natürlich eine Rolle, weil die muss ja den halt letztendlich bauen und später auch betreiben. Der Bund, der muss Geld dazu geben. Und jetzt kommen wir auch ins Spiel, die BEG. Wir sind bei diesem Projekt dann auch beteiligt, weil wir eine sogenannte Potenzialabschätzung machen, um überhaupt zu sagen, wie viel Reisende werden denn voraussichtlich an diesen Halten überhaupt einsteigen. Weil hier geht es ja auch um viel Geld, wenn so ein Halt gebaut wird. Und ja, der muss wirtschaftlich sein, der muss sich tragen. Sonst ist auch der Bund oder die DB nicht bereit, Geld zu geben. Das ist dann unsere Aufgabe. Da unterstützen wir auch die Gemeinden, machen das mit den Gemeinden, mit den Landkreisen gemeinsam. Das heißt, wir schauen uns genau an, wie viel Reisenden wohnen, also mögliche Reisende wohnen denn im engeren Umfeld. Aber welche Einpendler gibt es zum Beispiel, weil es dort auch größere Betriebe gibt oder Industrieansiedlungen. Wir sprechen mit dem Landkreis auch über die Busverbindungen, die dann natürlich auch Kunden zu diesem Bahnhalt bringen können. Das sind dann so ganz wichtige Parameter. Und was auch wichtig ist, der Bahnhalt darf natürlich auch nicht den ganzen Fahrplan durcheinander bringen. Das ist dann so ein Punkt, den stimmen wir auch ab, den stimmen wir mit DB Netz ab, die ja letztendlich wissen, was auf die Strecke überhaupt drauf passt. Und das sind alles Kriterien, die bei diesem Bahnhalt zu berücksichtigen sind und wo wir tatsächlich auch eine Rolle spielen.
Spielt das bei uns auch eine Rolle? Es wird seit einiger Zeit über einen möglichen Regionalhalt in Zusmarshausen gesprochen. Was sind da mögliche Ergebnisse einer solchen Potenzialabschätzung?
Mögliche Ergebnisse sind natürlich, es geht oder es geht nicht. Wir können im Moment erstmal eine Potenzialabschätzung, was Reisendenzahlen angeht, mögliche Reisendenzahlen angeht, können wir machen. Das haben wir auch mit der Gemeinde jetzt vereinbart, weil die Gemeinde dann erst entscheiden will, wollen sie denn halt überhaupt? Ja? Also die wollen auch erstmal wissen, lohnt sich das für sie? Es kann ja auch rauskommen, das sind so wenige Reisende, dass dann der Aufwand, der Kostenfaktor einfach viel zu hoch ist. Und das möchten Gemeinde und Landkreis gerade in Zusmarshausen auch wissen, bevor sie tatsächlich sagen, sie wollen den Halt haben. Grundsätzlich haben sie sich jetzt aber erstmal dazu geäußert, sie wünschen das. Aber da muss man auch bei der Wahrheit bleiben. Wir wissen ja noch gar nicht, ob später die Bahntrasse über Zusmarshausen führt. Das spielt jetzt bei der Betrachtung auch eine Rolle. Entscheidet man sich dann überhaupt für diese Trasse als Landkreis, als Gemeinde oder votet man letztendlich dann vielleicht auch für eine andere Trasse, wenn man erkennt, Zusmarshausen wird das Potenzial gar nicht bringen, dass sich dort ein Halt lohnt?
Nehmen wir mal an, die Trasse, es würde sich zu der Trasse hinwenden und auch die Potenzialabschätzung würde sagen, okay, das wäre in Ordnung. Wie geht es dann weiter?
Ja, dann ist erstmal wieder der Bund im Spiel, weil dann geht es ja auch weiter, wie liegt dieser Bahnhalt eigentlich? Da müssen ja dann auch mal Kosten ermittelt werden, was es kostet. Und dann werden quasi unsere Zahlen aus den Einsteigern werden mit den Zahlen der Kosten gematcht. Und dann sieht man am Ende tatsächlich erstmal das wirtschaftliche Ergebnis. Also das wird dann der entscheidende nächste Schritt sein. Und bei Zusmarshausen, so habe ich es gelernt, wird es bei der Trassenführung auch mehrere Möglichkeiten geben, wie man den Bahnhof gestaltet, eher höher oder man senkt die Trasse ab, dass der Bahnhof nicht über Treppen oder Aufzüge erreicht werden muss. Und das sind natürlich auch alles Kostenfaktoren, die müssen dann sehr genau angeschaut werden. Was ist man da bereit, auch zu investieren?
Zu einer kleinen persönlichen Anekdote. Ich bin neulich mal mit der Regionalbahn von Nürnberg nach Würzburg bis Kitzingen gefahren und der Zug war ziemlich, ziemlich voll. Da habe ich um mich herum sehr viel Getuschel gehört und Gemurmel und Aufregung. Warum kann man denn da nichts machen, mehr Kapazitäten, Plätze schaffen, den Zug einfach verlängern? Können Sie uns das vielleicht erklären?
Ja, das ist tatsächlich eine Diskussion, die man vor allem an bestimmten Wochentagen, also zum Beispiel bei besonders sonnigen Tagen oder in Ferienzeiten, morgens in der Hauptverkehrszeit und so gerne hört, ja, und auch Deutschland-Ticket oder auch das 9-Euro-Ticket vorletztes Jahr, die haben dazu beigetragen, dass die Züge voll werden. Jetzt ist es nicht so einfach wie auf der Modelleisenbahn, dass man überall irgendwelche Waggons stehen hat, die man mal hinten dran hängt. So ist es halt leider nicht. Aber es besteht da schon eine Hoffnung. Also was machen wir jetzt gerade konkret? Wir schauen uns im Moment die Situation in Bayern an. Wo stellen wir denn jetzt gerade auch durch das Deutschland-Ticket eine stärkere Nachfrage fest? Und checken dann natürlich auch, ist die nachhaltig? Also ist das jetzt zum Beispiel nur, weil die Sonne geschienen hat oder weil es gerade Ferien sind? Und dann kommt der zweite Fakt. Wir müssen dann natürlich mit den Verkehrsunternehmen klären, haben die denn überhaupt ein zusätzliches Fahrzeug übrig? Jetzt gibt es dann viele, die sagen, naja, ich sehe doch da überall Fahrzeuge rumstehen. Ja, aber diese Fahrzeuge warten in der Regel darauf, dass sie auch mal instand gehalten werden. Das heißt, ich kann nicht alle Fahrzeuge immer fahren, weil sonst brechen die Fahrzeuge irgendwann auseinander, sind auch nicht mehr sauber. Die Toiletten funktionieren nicht mehr, weil man sie weder entsorgt hat, noch Wasser nachgefüllt hat. Und das müssen wir dann alles mit den Verkehrsunternehmen besprechen. Also was geht und wann geht's und in welchem Maße geht's? Und wenn wir uns dann geeinigt haben, es sind Verstärkungen möglich, dann geht es natürlich auch noch ums Geld. Das ist auch bei uns ein Thema. Das heißt, da werden wir dann nochmal abschichten, wo ist der Bedarf wirklich am höchsten, was passt in unser Budget noch rein. Und wir werden uns natürlich auch darum bemühen, dass wir zusätzliche Mittel bekommen, weil wie gesagt, Verkehrswende ist unser Thema. Wir wollen die Leute in den Zügen halten, wir wollen sie auch zufrieden haben und deswegen arbeiten wir da auch dran.
Zum Thema Verkehrswende auf dem Land geht es aber nach wie vor oft nicht ohne Auto. Was kann die BEG da beitragen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin persönlich der Ansicht, man sollte nie Auto gegen Bahn oder gegen den ÖPNV ausspielen. Ich finde, wir haben in Deutschland das Privileg, dass wir gute Straßen haben und dass wir ein gutes ÖPNV-Netz haben, das allerdings auch noch ausgebaut werden kann. Wenn ich jetzt mal in den ländlichen Raum schaue, ich habe da selber mal im Allgäu gelebt, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, mein Auto abzuschaffen. Hier in München, wo ich jetzt lebe, stand mein Auto in der Garage. Ich habe es dann irgendwann verkauft, weil ich gesagt habe, völliger Schmarrn. Deswegen würde ich sagen, auf dem Land können wir oder müssen wir den Verkehr auf der Schiene so attraktiv wie möglich machen. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, Stundentakt ist da für uns eine Prämisse. Und da, wo auch heute schon mehr Verkehr ist, da gucke ich zum Beispiel mal Richtung Werdenfels, also Richtung Garmisch runter, da gibt es dann auch durchaus einen Halbstundentakt, den wir einführen. Also das sind dann Dinge, die machen wir, wenn wir sehen, die Nachfrage ist da. Im absolut ländlichen Raum, wo sowieso die Züge eher leer sind, da würde ich sagen, da müssen wir auch mit Blick auf unsere Finanzen einfach schauen, was ist dort das sinnvolle Mittel der Wahl. Und da gibt es außer Zügen ja auch noch die Option, dass man Busse bestellen könnte. Die sind kleiner, billiger, flexibler, die können die Dörfer auch anfahren. Das kann unser Zug nicht, der fährt nur auf der Schiene. Und ganz wichtig, und das ist tatsächlich auch eine neue Aufgabe bei uns bei der BEG, dass wir uns auch über alternative Mobilitätsformen Gedanken machen, Sharing-Angebote, Ruftaxen und so weiter, um wirklich dann vor Ort auch mehr Richtung individuellem ÖPNV-Angebot Weichen zu stellen. Und das ist ein Projekt, was wir jetzt auch in den nächsten Jahren intensivieren wollen.
Nochmal zum Stichwort Deutschland-Ticket. Das gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Braucht es denn da überhaupt noch andere Tickets? Werden andere Tickets überhaupt noch verkauft?
Ja, also es werden definitiv noch viele andere Tickets verkauft, weil nicht jeder regelmäßig fährt. Und wir haben schon gemerkt, die Kunden rechnen genau aus, lohnt sich für sie das Deutschland-Ticket. Das ist zwar günstig und also ich für mich habe auch sehr schnell erkannt, das muss ich haben, weil es ja auch so flexibel ist. Ich kann jetzt überall in den Bus einsteigen, zum Beispiel wenn es regnet, wenn ich nur mal zu Fuß gehe, aber wenn es regnet, dann nehme ich den Bus auch einfach mal. Und das, auch wenn ich zu meinen Eltern ins Saarland fahre, muss ich jetzt heute nicht mehr gucken, wann fährt da der Bus und was kostet mich das Ticket. Nee, ich steige mit meinem Ticket einfach ein und fahre. Also das ist ja der Riesenvorteil des Deutschland-Tickets, aber trotzdem rechnen sich die Kunden aus. Wie oft fahre ich denn? Lohnt sich das für mich? Und wenn es sich halt nicht lohnt, dann wünschen sich die Kunden weiterhin ein günstigeres Ticket für ihr individuelles Bedürfnis. Und deswegen bin ich auch überzeugt, wird es weiterhin individuelle Tickets geben. Aber ich glaube, was das Deutschland-Ticket uns als Branche gezeigt hat, ist, wir müssen zu einer Vereinfachung kommen. Also dieses in der Tasche haben, einsteigen, losfahren, ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Und das ist auch eine Idee, die uns leitet. Wir haben hier im Freistaat ein Projekt, das nennt sich Landestarif. Und hier wollen wir auch das Tarifgefüge in Bayern vereinfachen. Und da ist natürlich das Deutschlandticket für uns so ein Maßstab, einmal vom Preis her, aber auch von der Art des Handlings, ja, weil das einfach jetzt so schön überzeugend einfach ist. Und wir überlegen zum Beispiel in Richtung Einsteigen, Losfahren, dass man also einfach nur wischen muss und man ist eingecheckt und man wischt wieder und ist ausgecheckt. Oder ich meine, es geht auch noch viel einfacher. Man kann auch getrackt werden. Wenn man einsteigt, ist man eingecheckt. Wenn man aussteigt, ist man ausgecheckt. Das ist in Deutschland immer so ein bisschen schwierig mit dem Datenschutz. Andere Länder machen uns das vor. Die sind da viel cooler unterwegs als wir hier in Deutschland. Aber das sind so Ideen, an denen arbeiten wir. Und wie gesagt, der Maßstab, sozusagen die preisliche Obergrenze, die ist schon irgendwo jetzt das Deutschland-Ticket. Und da müssen wir jetzt mal abwarten, wie es da weitergeht.
Wir bleiben gespannt. Frau Fuchs, ich hätte noch drei Begriffe für Sie. Sie dürfen mir erzählen, was Ihnen dazu einfällt. Erster Begriff wäre Barrierefreiheit.
Oh, das ist ein vor allem sperriger Begriff. Ich glaube aber für die Betroffenen, nämlich diejenigen, die über solche Barrieren nicht rüberkommen, ein ganz, ganz essentieller. Und wir als BEG, wir arbeiten da auf verschiedenen Ebenen dran, dass Menschen zum Beispiel leichter auf Bahnsteige kommen, dass Menschen sich in unseren Zügen frei bewegen können, ohne Hilfe. Das geht beim Einstieg los, das geht weiter bei den Toiletten. Das ist aber auch die Fahrgastinformation, die man gut hören muss, die man gut sehen kann. Und das ist, ja, das ist, glaube ich, heute ein Grundbedürfnis, das man umsetzen muss. Und das ist auch eine Leitlinie bei uns bei der BEG.
Streckenreaktivierung.
Auch ein spannender Begriff. Den würde ich so ähnlich einsortieren wie das Thema, brauchen wir überall im ländlichen Raum den Stundentakt. Mhm. Ja. Eine Streckenreaktivierung, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. In Ballungsgebieten würde ich sofort sagen, ja, schauen wir uns das an. Wir reaktivieren ja zum Beispiel die Staudenbahn, die geht nach Augsburg rein. Wir werden die Hesselbergbahn nächstes Jahr in Betrieb nehmen, die geht auf den Großraum Nürnberg zu. Das sind Projekte, die sind sehr, sehr positiv. Jetzt gibt es auch stillgelegte Strecken, die sind wirklich im äußerst ländlichen Raum, wo auch, ich sag mal, die Strecken drumherum heute, ja, wo die Züge sehr leer sind, wo man die Kunden fast mit Namen kennt. Da würde ich jetzt eher sagen, Finger weg davon, lass die Natur da lieber die Strecken nehmen, lass da Radwege entstehen oder sonst was, lass da lieber Busse fahren oder irgendwelche anderen Mobilitätsformen. Das ist dann sinnvoller als eine teure Streckenreaktivierung, weil Züge fahren lassen kostet schon Geld.
Und den dritten Begriff, wir haben schon etwas länger drüber geredet, aber Wettbewerb.
Rückblickend auf, jetzt muss ich echt überlegen, seit 94 gibt es Wettbewerb oder seit 94 gibt es zumindest die Regionalisierung. Glaube ich, ist der Bahnverkehr in Deutschland um ein Vielfaches besser geworden, weil es Wettbewerb gibt. Nicht, dass die Deutsche Bahn früher schlecht war. Das will ich wirklich nicht sagen. Aber Wettbewerb belebt das Geschäft. Und ich habe es selbst in der Vergangenheit, als ich bei der DB war, erlebt, wie die Mitarbeiter auf einmal motiviert waren, wenn da auf einmal ein anderes Unternehmen in ihrem Bereich rumfährt und die Presse zum Beispiel schreibt, die sind ja viel besser. Das spornt an und das führt wirklich zu Höchstleistungen. Und das ist was, was ich beobachte, das tut der Branche, das tut der Bahn gut insgesamt, dass es einfach mehr als nur ein Unternehmen auf der Schiene gibt. Ich nehme auch wahr, dass Wettbewerb hier in Bayern nicht nur Konkurrenz ist. Konkurrenz ist es im Wettbewerb, also während des Ausschreibungsverfahrens. Aber wenn dann mal die Züge auf der Schiene fahren, dann sprechen diese Unternehmen auch alle miteinander, weil sie eins erkannt haben, sie haben dieselben Kunden und sie haben dasselbe Bedürfnis, nämlich eine Reisekette gemeinsam zu bilden von A nach B für die Kunden und sie da bestmöglich zu bedienen. Und deswegen würde ich sagen, Wettbewerb, das war auf jeden Fall ein Gamechanger im Schienenpersonennahverkehr in Deutschland.
Vielen herzlichen Dank, Frau Fuchs, dass wir bei Ihnen sein durften und für die tollen Antworten.
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
Ja, vielen Dank.
Tschüss, Andrea.
Bis zum nächsten Mal, Theresa.